Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Andreas Albes und ich begrüße heute mal wieder meinen Kollegen Torben Müller, der, man hört es vielleicht schon, am Sound im Hintergrund mit uns über sehr alte Computer reden möchte. Hallo Torben.
Hallo Andreas.
Sag mal Torben, was war dein erster Computer?
Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Das war nämlich der schlaue Computer aus Mickey Mouse. Mein Kumpel Mark hatte mir den damals im Heft gezeigt und hat gesagt, da ist demnächst ein Computer drin zum selber basteln. Und ich konnte das gar nicht glauben, aber ich habe gesagt, den muss ich auch haben. Ne? Und dann habe ich den 1980 aus dem Bastelbogen im Heft gebaut.
Wie ein Computer aus Pappe und Klebstoff. Also ich hätte gedacht, wenigstens ein C64, der Klassiker von Commodore.
Den hatte ich danach.
Und ich hatte den Amiga 2000, aber du bist mit Mickey Mouse eingestiegen.
Ja, klar. Tatsächlich, also da waren so ganz einfache Programme dabei, zum Beispiel, was machen wir heute? Und da wurden dann drei Fragen gestellt, in dem Fall zu Wetter, Ort und Mitspieler. Und die Antworten, die hat man dann über Schieber eingestellt, also beim Wetter eben Sonne oder Regen, drinnen oder draußen dann beim Ort und bei den Mitspielern, ja, mit Freunden oder allein spielen. Und zum Schluss, da hat man dann eine Kugel oben in ein Loch gesteckt und je nachdem, wie du die Schieber eingestellt hattest, kam sie unten in einem von 8 Schächten wieder raus.
Und das war dann die Antwort der Maschine?
Genau, das war die Antwort. Ne? Also zum Beispiel, wenn das dann in Schacht A rauskam, das Ding, die Kugel, dann bedeutete das eben in Pfützen planschen. Bedeutete das in Pfützen planschen, meine ich. Und Schacht C war dann Kissenschlacht oder Schacht F war Mensch, ärgere dich nicht.
Okay, also du willst mit uns heute über analoge Computer sprechen, aber ich gebe zu, ich kann mir A nicht vorstellen, warum das eigentlich interessant sein sollte im Jahr 2024 und B habe ich überhaupt keine Vorstellung, was das eigentlich ist heute, ein moderner analoger Computer.
Ja klar, heute übliche Rechner, ne, die arbeiten ja digital, also mit Nullen und Einsen und analoge Computer unterscheiden sich in zwei entscheidenden Merkmalen davon. Zum einen basieren die eben nicht auf Nullen und Einsen und zum anderen benutzen sie keine Algorithmen.
Also du meinst Algorithmen, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die in einem Programm gespeichert sind.
Exakt, genau. Also die arbeitet ja ein Digitalcomputer Befehl für Befehl ab. Und Digitalcomputer können dann eben so ganz verschiedene Aufgaben erledigen, je nach Programm, das du geladen hast. Also eine Textverarbeitung oder du hast vielleicht ein Spiel geladen, was du spielen willst oder Sie können eben auch einen Browser in einer Website anzeigen und das teilweise auch gleichzeitig, weil sie heutzutage auch multitaskingfähig sind.
Okay, und das ist bei einem analogen Computer dann anders?
Genau, der ist eben nicht frei programmierbar, da lädst du kein Programm rein, denn der Computer ist das Programm. Denn das steckt eigentlich schon auch in dem Wort analog, das ist griechisch und das bedeutet übersetzt Modell.
Das heißt, dann ist so ein analoger Computer gewissermaßen der Nachbau eines einzigen zu lösenden Problems.
Stimmt. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Da gab es 1949 MONIAC. Das ist ein analoger Computer gewesen, gebaut von Bill Phillips an der London School of Economics. Und der hatte die Aufgabe, die Geldströme eines Staates zu simulieren. Und wenn Phillips den angeschaltet hat, dann hat er den Wasserhahn aufgedreht.
Wie, der funktionierte nicht mit Strom?
Nee, mit Wasser tatsächlich. Denn das Wasser, das lief stellvertretend für Steuern und Ausgaben, für Aktien und Exporte durch ein transparentes Rohrsystem und machte so dann den Geldfluss innerhalb eines Staatsgebildes deutlich.
Okay, ich kann mir das bildlich wahnsinnig gut vorstellen. Und das war wirklich ein Computer, also ein Rechengerät?
Ja, das Wasser, das löste nämlich so die mathematischen Gleichungen der Makroökonomie. Also das war praktisch ein ganzes Wirtschaftssystem aus Stahl, Rohren und Acryltanks.
Okay, bei dem Aufwand und dieser statischen Konstruktion, dann kann ich mir gut vorstellen, warum so ein analoger Rechner nicht frei programmierbar ist. Der ist verhaftet quasi, ein Problem zu lösen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, richtig.
Okay, sag mal, und kann man denn so einen analogen Computer irgendwie anpassen? Ich sag mal, um vielleicht die Gezeiten zu berechnen oder so?
Nee, dafür brauchst du dann wiederum einen ganz anderen Computer, der genau für dieses Problem gebaut ist.
Okay, also bei unserer Verabredung zu diesem Podcast hattest du gesagt, dass du über altmodische Computer reden möchtest, die wieder im Kommen sind. Und das kann ich mir jetzt doch nicht so richtig vorstellen. Wie du sagtest, MONIAC, der war von 1949. Solche Oldtimer?
Nee, ganz so ist es natürlich nicht, denn das hat ja auch einen Grund, weshalb die irgendwann mal in der Versenkung verschwunden sind, denn lange galt tatsächlich, analoge Rechner sind tot, die Zukunft ist digital. Aber jetzt setzen Forscher tatsächlich wieder auf analoge Systeme, die eben moderner sind.
Okay, das musst du genau erklären.
Also einer der Gründe dafür ist, dass Transistoren sich kaum noch verkleinern lassen. Die sind ja die Hauptbausteine der Digitaltechnik. Zum anderen verbrauchen Digitalrechner irre viel Strom. Also zum Beispiel ein Rechenzentrum, das braucht mitunter so viel wie eine Kleinstadt. Ja, und bei analogen Computern ist das anders. Deshalb bieten sie sich für bestimmte Fälle an.
Werd mal konkret. Was für Fälle zum Beispiel?
Also analoge Computer könnten zum Beispiel medizinische Implantate steuern. Sie könnten die KI beschleunigen und vielleicht können sie auch die Oberfläche der Venus erkunden.
Der Venus? Ich meine, das ist Analogtechnik. Ist die zu so komplizierten Aufgaben überhaupt in der Lage?
Ja, vielleicht sollte man erstmal erklären, was der Begriff Computer überhaupt bedeutet. Das ist ja erstmal nichts anderes als ein Rechengerät. Hm. Und wenn du mal zurückdenkst, in der Antike hatten die Leute ja schon Rechengeräte, wie zum Beispiel den Abakus, das Ding mit den Kugeln. Oder auch ein Rechenschieber, das ist auch nichts anderes als ein einfacher analoger Computer. Aber selbst in der Antike, vor mehr als 2000 Jahren, da gab es auch schon komplizierte Apparate, wie zum Beispiel den Mechanismus von Antikythera. Und der zeigte zum Beispiel mit Hilfe von mehr als 30 Zahnrädern Planetenbahnen, Mondphasen oder auch Sonnenfinsternisse.
Da fällt mir spontan noch die legendäre Chiffriermaschine Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg ein. Die funktioniert ja auch analog und ich weiß, dass es für digitale Computer später gar nicht so einfach war, die zu knacken.
Genau. Und bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren analoge Computer tatsächlich auch das Maß der Dinge. Im Zweiten Weltkrieg, hast du ja gerade schon das Stichwort gegeben, da berechneten die zum Beispiel auch die Bahnen von Flugzeugen oder Schiffen, um Geschosse treffsicherer zu machen. Das heißt, es gab Computer zum Beispiel auf Schlachtschiffen, Zerstörern oder in U-Booten, mit denen du, wenn du ein Torpedo oder ein Geschoss abgeschossen hast, vorher eben berechnen konntest, wo das Ziel sein würde, um es zu treffen.
Sag mal, und dann kam die Digitaltechnik und das ganze Wunder des analogen Computers war mehr oder weniger vergessen.
Genau, die Analogrechner, die spielten keine Rolle mehr. Und das hatte, wie gesagt, seine Gründe, denn die Digitalrechner, die waren vielseitiger einsetzbar. Ne? Die waren frei programmierbar, du konntest eben verschiedene Programme darauf nutzen. Die waren genauer, die waren kleiner, schneller und billiger.
Ja klar, Kosten, das macht natürlich immer, ist natürlich immer ein wesentlicher Faktor. Aber dass die Analogrechner jetzt wiederkommen, dürfte ja auch gute Gründe haben.
Ja, jetzt kommen sie wieder. Forscher arbeiten dran, weil das eben schon seine Vorteile hat. Zwei entscheidende, denn die analogen Rechner, die brauchen ja keinen Speicher für Programme. Also das, was bei Digitalrechnern eigentlich auch ein Vorteil ist, analogen Rechner, das ist jetzt ein Vorteil auch bei den analogen Rechner, weil sie dann eben auch nicht wieder Daten aus diesem Speicher immer neu laden müssen.
Das dürfte sie auch wesentlich energieeffizienter machen.
Genau, das ist einer der beiden Vorteile. Und der zweite Vorteil ist, dass sie dann natürlich auch schneller sind. Die müssen ein Programm nicht aus dem Speicher laden und abarbeiten. Na, das Ergebnis einer Berechnung, das kann dann direkt physikalisch gemessen werden.
Ah, und das machen sie immer noch mit Wasser und Zahnrädern?
Nee, das machen sie heutzutage auch mit Strom. Und die Rechner, die funktionieren mit elektronischen Schaltungen, nämlich auf einem analogen Computerchip. Und wenn du die in der richtigen Reihenfolge zusammenschaltest, dann ergeben sie mathematische Formeln, die physikalische Prozesse abbilden.
Sollen solche analogen Chips dann also die digitalen eines Tages wieder ablösen?
Nee, also es wird nicht wieder eine Wachablösung geben, das ist auch gar nicht geplant, sondern das Ziel ist es, die beiden Techniken zu kombinieren, also sozusagen das Beste aus beiden Welten zu haben, ne? Und dann könnte zum Beispiel eine Analogeinheit wie ein Spezialchip einer Grafikkarte wiederkehrende Spezialaufgaben übernehmen. Also zum Beispiel die Physik einer Computerspielwelt generieren oder medizinisches Implantat steuern. Das hätte zum Beispiel einen Vorteil, dass dieses Implantat länger im Körper bleiben könnte.
Und wahrscheinlich auch wesentlich kleiner sein würde.
Vielleicht auch das, aber auf jeden Fall braucht der Chip ja weniger Strom und dann musst du den Menschen, der dieses Implantat trägt, nicht so häufig aufmachen, um die Batterie zu wechseln, ne? Außerdem ist es auch noch besonders interessant für künstliche Intelligenz.
Weil künstliche Intelligenz besonders rechenintensiv ist?
Ja, auch das, aber auch, weil neuronale Netze auf immer gleichen simplen mathematischen Operationen beruhen. Und das ist natürlich perfekt für so eine analoge Spezialmaschine. Und IBM arbeitet tatsächlich auch schon an KI-spezifischen sogenannten neuromorphen Chips, die sich an unser Hirn mit seinen Synapsen anlehnen. Und die funktionieren eben auch teilweise analog. Aber auch die guten alten Zahnräder könnten zurückkehren, von denen wir ja vorhin schon sprachen, nämlich bei der Erkundung des Alls.
Bei der Erkundung des Alls? Wie können die denn da helfen?
Ja, die NASA hat 2017 Konzeptstudien für einen Rover angekündigt, der einst die Venus erkunden soll. Und der ist tatsächlich konstruiert wie ein analoges Uhrwerk. Denn auf der Venus gibt es ein Problem, die Atmosphäre ist 470 Grad heiß.
Ja, die könnte Blei zum Schmelzen bringen. Das hält natürlich kein Digitalchip auf Dauer aus.
Ja.
Aber Zahnräder sind doch ziemlich ungenau.
Ja, aber das kannst du mittlerweile mit Software ausgleichen. Und da hast du dann eben wieder das Beste aus beiden Welten, ne? Das verschmelzt du und dann kannst du beides optimal nutzen.
Das klingt jetzt für mich erstmal wahnsinnig vielversprechend, was man mit den analogen Rechnern so treiben kann. Meine, wer hätte gedacht, dass eine so eigentlich schon antike Technik nochmal eine Rolle in der modernen Welt spielen würde.
Ja, das stimmt. Aber ich muss da auch nochmal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gibt nämlich noch eine entscheidende Hürde. Es kennt sich nämlich kaum noch jemand damit aus.
Okay.
Also nach 70, 75 Jahren Digitaltechnik, da hat in der Zeit keiner mehr ein Pfifferling auf die analogen Computer gegeben.
Logisch.
Und deswegen fehlt jetzt der Nachwuchs in der Wissenschaft. Und die heutigen Informatiker, die lernen in Algorithmen zu denken, die es ja eben bei analogen Maschinen nicht gibt. Und denen fällt es eben schon noch oft schwer, sich auf Analogrechner einzulassen.
Torben, vielleicht ist das für dich ja die Chance zu einer zweiten Karriere. Du hast ja immerhin Mickey-Maus-Computer-Expertise und bist damit dem Rest der Welt weit voraus.
Wer weiß, wenn ich in Rente gehe, vielleicht starte ich dann nochmal so eine zweite Karriere. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, super, lieber Torben, es war wie immer spannend mit dir. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank, ich mich auch.
Wunderbar, damit sagen wir tschüss, bis nächste Woche zu einer neuen Folge Schneller Schlau.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.